DW Menschen und Märkte.
Dieselfahrverbote in der Diskussion. Wie teuer wird die Rechnung für die Autoindustrie? Und deutsche Dreckschleudern in Afrika. Luftverschmutzung durch alte Exportautos. Das und mehr jetzt. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Das Bundesverwaltungsgericht berät heute über Fahrverbote für dreckige Diesel. Die Autoindustrie steht am Pranger, ihre Fahrzeuge stoßen mehr Schadstoffe aus als erlaubt. Müssen sich die Hersteller also auch auf Schadensersatzklagen oder teure Hardware-Nachrüstungen älterer Diesel einrichten? Würde das auch Mitarbeiter und Aktionäre treffen? Ulla Herrmann.
Die Luft in den Innenstädten ist erbärmlich. Doch was würde ein Fahrverbot in den Innenstädten für die Millionenbesitzer von Dieselfahrzeugen bedeuten? Autoanalyst Jürgen Pieper beim Bankhaus Metzler.
Für die ist es natürlich ein ganz herber Rückschlag. Das ist sicherlich ein Wertverlust ihrer privaten Autos, der ganz erheblich sein wird. Und es sind natürlich einfach Behinderungen im Alltag, ja, die dazu führen können, dass man das Auto wechselt möglicherweise, dass man das Auto mit Verlusten verkauft und sich dann einen Benziner kauft und dann in 2 Jahren ein Elektroauto kauft.
Jürgen Pieper rechnet damit, dass aber maximal 10 Städte ein Fahrverbot aussprechen würden. Für die deutsche Autoindustrie wäre das zwar schmerzlich, aber das Deutschlandgeschäft ist für die Hersteller nicht mehr ganz so wichtig wie früher.
Das macht eher heutzutage zwischen 20 und 25 und manchmal auch weniger als 20% aus. Also das ist dann wieder ein Argument, um zu sagen, Leute, nimmt dann auch ein bisschen Drama aus der ganzen Geschichte wieder raus. Wir sprechen über einen doch relativ kleinen Ausschnitt einer Autowelt, der das Problem auch dann beherrschbar macht.
Außerdem könnten die deutschen Autohersteller durch ihr weit verzweigtes Händlernetz Dreckschleudern nach Italien oder Frankreich verkaufen. Alles in allem entstünde eine Belastung
von vielleicht bis zu 1 Milliarde für Daimler und BMW und bis zu 2 Milliarden für VW, weil sie einfach die viel größere Dieselflotte haben.
Die Autobauer würde es jedenfalls nicht aus der Spur bringen. Auch den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht gefährden, glaubt Tim Schuld, Leiter des Analyseteams bei Equinet.
Nein, ich denke, den Wirtschaftsstandort Deutschland würde auch ein Dieselfahrverbot jetzt nicht gefährden. Dazu ist der Dieselanteil allein bis jetzt schon zu deutlich gesunken.
An der Frankfurter Börse dürften Autoaktien jedoch unter Druck geraten. In der Vergangenheit hatten sie sich recht ordentlich entwickelt. Allein Aktien von Volkswagen legten trotz Dieselskandal fast 30% innerhalb der letzten 6 Monate zu. Denn die Autokonzerne verdienen
so viel wie nie zuvor, haben Umsätze wie nie zuvor, werden ja in Kürze auch mit 2017er Zahlen kommen und die werden wieder sehr gut aussehen.
Mitarbeiter der Autokonzerne müssen sich jedoch auf gewaltige Veränderungen einstellen. Im Zuge der Elektromobilität werden künftig viele Arbeitsplätze wegfallen. Elektroautos sind einfacher konstruiert, man benötigt weniger Menschen in der Produktion und in den Werkstätten. Existenzbedrohend wäre ein Fahrverbot auf jeden Fall für Händler, so Autoanalyst Jürgen Pieper.
Der leidet auch vielfach. Es gibt ja auch Effizienzmaßnahmen, die dazu führen sollen, dass die Händlerzahl sich verkleinert. Es gibt jetzt den Druck über schlecht sich verkaufende Dieselfahrzeuge. Und es gibt in Zukunft dann vielleicht auch irgendwann mal eine große Kaufzurückhaltung, wenn der Stellenwert des Autos insgesamt vielleicht nicht mehr der ist, der heute ist.
Einig sind sich die beiden Marktbeobachter in einem. Das drohende Fahrverbot wird ein Riesenchaos auslösen. Doch auch Umrüstungen kosten Geld. Kosten von bis zu 3.500 Euro pro Wagen könnten entstehen. Deswegen schlägt Jürgen Pieper vor.
Vielleicht ist es die beste Lösung am Ende, wenn jeder einen Teil davon trägt, also die öffentliche Hand, die Hersteller und ein kleiner Teil eben auch der Besitzer dieses Autos.
Doch auch wer sich jetzt einen Benziner kauft, muss künftig mit Problemen rechnen. Die Stickoxide sind zwar geringer als beim Diesel, Benziner stoßen jedoch mehr Feinstaub aus. Die Luft in den Städten wird damit keineswegs reiner.
So viel von Ulla Herrmann aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Umweltzonen, Fahrverbote, Abwrackprämie. Deutschland und die EU gehen verschärft gegen luftverpestende Dreckschleudern auf den Straßen vor und exportieren die Umweltverschmutzung. Denn die wenigsten der ausrangierten Autos landen auf dem Schrottplatz, sondern auf dem nächsten Schiff Richtung Afrika. Dort steckt der Umweltschutz in vielen Ländern noch in den Kinderschuhen. mit der Folge, dass die Luft in den verstopften Großstädten oft zum Schneiden ist.
Eine endlose Kolonne von Autos steht Stoßstange an Stoßstange. 8 Spuren Highway sind total verstopft und die Fahrer entnervt. Der Stau ist fürchterlich. Ich bin seit 5 Uhr morgens unterwegs. Mittlerweile ist es 8 und der Berufsverkehr ist längst noch nicht vorbei. Die Luft ist zum Schneiden. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass es hier ein großes Problem mit der Luftqualität gibt. Wenn man in Nairobi früh morgens auf eins der Hochhäuser steigt, dann sieht man eine Smogdecke über der Stadt hängen. So Rob de Jong, der Chef der Abteilung Luftqualität und Mobilität beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP. Wie schlecht die Luft tatsächlich ist, darüber gibt es bisher nur wenige verlässliche Daten. Jüngere Studien zeigen aber, dass die Luftverschmutzung in Städten wie Nairobi oder Lagos ziemlich hoch ist. Nicht so hoch wie in Delhi oder Peking, wo sie mit am schlimmsten ist, aber sie hat definitiv schwere gesundheitliche Folgen. Und die Hauptursache dafür sind, neben offenen Kochfeuern und den eher noch wenigen Fabrikschloten, die Abgase aus Auspufftöpfen. Die meisten Nairobians träumen von ihrem eigenen fahrbaren Untersatz. Es gibt jede Menge Druck. Klar, einerseits willst du die Umwelt nicht verschmutzen, aber andererseits ist es eine Prestigefrage, ein Auto zu kaufen. Man muss einfach eins haben. Die Folge: In Nairobi verdoppelt sich die Zahl der Autos etwa alle 8 Jahre. Der Hafen von Mombasa. Riesige Containerschiffe aus aller Welt löschen hier ihre Ladung für ganz Ostafrika. Darunter jede Menge Autos, verschifft in Europa und Japan und fast alle gebraucht. Nicht viele Leute können sich einen Neuwagen leisten. Wenn das anders wäre, würde ich mir ein funkelnagelneues Auto kaufen. Völlig unbezahlbar, sagt Astens Agessa bedauernd. Aber die Kosten sind für Rob de Jong von der UNEP kein Grund, eine alte und klapprige Dreckschleuder zu kaufen.
There are very affordable clean cars.
Es gibt erschwingliche Wagen für Familien, die ihnen die gewünschte individuelle Mobilität liefern und die sauber sind. Wir sollten vorsichtig damit sein, Bezahlbarkeit und Umweltschutz als Gegensätze zu betrachten. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Gesetzliche Regeln und finanzielle Anreize können dafür sorgen, dass die Autofans sich für ein schadstoffarmes Modell entscheiden. Umweltschutz spielt für die Kenianer ohnehin langsam eine größere Rolle. Steve Muale: Wenn es um Abgase geht, kann die Umweltverschmutzung ein ganzes Land in Schwierigkeiten bringen. Die Dürre, die wir im Moment in Teilen des Landes erleben, ist eine Folge davon. Gesetze zum Schutz der Umwelt sind allerdings noch rar in Afrika. In den meisten Ländern gibt es bisher keinerlei Vorschriften über den Import von Gebrauchtwagen. Sie bekommen immer noch diese 20 Jahre alten Dreckschleudern, die auf europäischen Straßen nicht mehr erlaubt sind. Uganda zum Beispiel hat sich lange geweigert, solche Vorschriften zu erlassen, weil das Land gutes Geld am Import von alten Gebrauchten verdient hat. Rob de Jong: Wir sind hingegangen und haben ein Jahr lang jedes Importauto gezählt und wir haben gezeigt, dass Uganda massive Mengen Abgase importiert. Jetzt sind neue Regeln in Arbeit. Das Nachbarland Kenia ist bereits einen Schritt weiter und hat ein Höchstalter für importierte Gebrauchtwagen eingeführt. Jane Akumu von der UNEP: Die Fahrzeuge hier sind nicht sehr alt, wegen dieser Altersgrenze von maximal 8 Jahren. Das Problem ist die wachsende Zahl der Autos. Die Umweltverschmutzung ist hoch, weil es keine Pflicht gibt, die Emissionen zu testen.
Mandatory emission testing.
Joseph Isalia werkelt an einem dunkelblauen Subaru. Der Geländewagen ist 29 Jahre alt. Die Reparatur ist kein Problem für ihn, sagt der Mechaniker.
In fact, those are the really customers.
Die Eigentümer dieser alten Autos sind unsere besten Kunden, denn sie wissen, dass wir uns auf diese Wagen spezialisiert haben.
This type of car.
Die Werkstatt von Joseph Isalia ist unter freiem Himmel. Im hohen Gras steht ein alter Mercedes ohne Räder aufgebockt. Daneben ein historischer Käfer. Wir reparieren solche alten Autos wie den VW dort. Manche davon sind schon vor meiner Geburt nach Kenia gekommen. Aber normalerweise kriegen wir sie wieder hin. Erklärt Eric Uchiung stolz. Werkstätten wie diese gibt es überall in Afrika. Jane Akumu. Von Anfang an importieren sie Gebrauchtwagen. Und die laufen dann für die nächsten 20 Jahre, bis sie auseinanderfallen, weil es keine Verschrottungspolitik gibt. Das Durchschnittsalter für Autos in den meisten afrikanischen Ländern liegt zwischen 15 und 18 Jahren. Also eine ziemlich alte Flotte. Und eine, die jedes Jahr um geschätzte 3 bis 4 Millionen oft genauso dreckige Gebrauchtwagen wächst. Bisher ist es relativ leicht möglich, fortschrittliche Umweltvorschriften in einzelnen Ländern zu umgehen. Deshalb drängt die UNEP auf einheitliche Regeln für den gesamten Kontinent. Das ist ein sehr sensibles Thema in Afrika. Wenn wir afrikanischen Ländern sagen, ihr sollt keine alten Autos importieren, dann sagen die, also wir dürfen nicht motorisieren. Ihr habt das gemacht in Europa, in den USA, in Japan. Ein Grund dafür, warum auch die Exporteure etwas dagegen tun müssen, dass die unerwünschten Dreckschleudern aus Europa nicht in Afrika landen, so Rob de Jong. Aber noch so strenge Vorschriften allein reichen nicht, um das Problem Verkehr und Luftverschmutzung zu lösen. Erstens müssen wir die Autos sauberer machen. Zweitens brauchen wir einen effektiven öffentlichen Nahverkehr. Und drittens Verkehr ohne Motor, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das ist die Lösung. Aber hier in Afrika sind wir noch sehr weit entfernt davon.
Über alte Dreckschleudern aus Europa in Afrika berichtete Linda Staude aus dem ARD-Studio Nairobi. Der deutsche Konzern Bayer sorgt für positive Schlagzeilen in den USA. Nach jahrzehntelanger Forschung ist es der amerikanischen Agrarsparte von Bayer gelungen, eine Zwiebel zu züchten, die man zerschneiden kann, ohne Tränen zu vergießen. Die neue Sorte kommt in diesen Wochen unter dem Namen Sunion, eine Wortkreuzung aus Sun und Onion, in ausgewählte Testmärkte in den USA. Martin Ganselmeier.
Es ist vielleicht nicht eines der wichtigsten Probleme der Menschheit, aber gemessen an den Suchanfragen im Internet ist es zumindest eine der Fragen, die besonders viele Menschen beschäftigt. Wie Zwiebeln schneiden, ohne dabei zu weinen. Zahlreiche Foren im Netz bieten Tipps und Tricks an. Von Taucherbrille anziehen, über Nase zuhalten bis zu Augen zumachen beim Schneiden. Die Forscher der US-Tochter von Bayer erkannten darin vor über 30 Jahren eine Marktchance, erklärt Lyndon Johnson, der Leiter der Pflanzenabteilung von Bayer in den USA, der ARD.
Die am häufigsten gestellte Frage beim Nationalen Zwiebelverband in den USA ist, wie schneide ich eine Zwiebel ohne zu weinen? Manche halten ein Streichholz im Mund, manche die Zwiebel unter Wasser, wieder andere lagern sie vor dem Schneiden im Kühlschrank.
Anders als der Gentech-Konzern Monsanto, mit dem Bayer demnächst fusionieren will, setzten die Bayer-Forscher vor 30 Jahren auf die altmodische, aber bewährte Methode der Kreuzung. Immer wieder wurden besonders milde Zwiebeln miteinander gekreuzt, sodass nach vielen Züchtungszyklen jene Eigenschaft zurückgedrängt wurde, die einem beim Zwiebelschneiden die Tränen in die Augen treibt. Die schwefelhaltige Aminosäure, die beim Zerschneiden einen chemischen Prozess in Gang setzt, der wie Reizgas wirkt.
Gentechnische Veränderungen machen wir bei Gemüse nicht. Wir haben traditionelle Züchtungsmethoden verwendet und Eigenschaften selektiert, die wir haben wollen.
Das Ergebnis haben die Marketing-Experten von Bayer Sunion getauft. Ebenfalls eine Kreuzung aus den englischen Wörtern für Sonne, Sun und Zwiebel, Onion. In diesen Wochen werden die Sunions in ausgewählten Testmärkten in 15 US-Bundesstaaten verkauft, überwiegend im mittleren Westen und im Süden der USA. Von außen sieht die Sunion wie eine normale Zwiebel aus, betont der Pflanzenmanager der US-Tochter von Bayer, Lyndon Johnson. Aber sie schmecke viel süßer.
Very, very
Sie ist sehr, sehr mild, aber die Konsistenz ist genauso, wie man es von einer Zwiebel erwartet. Also sehr süß auf der Zunge, aber ohne diesen beißenden Nachgeschmack normaler Zwiebeln.
Wenn die tränenfreie Zwiebel den Amerikanern schmeckt, dann soll sie auch in Deutschland und in anderen Ländern auf den Markt kommen. Bis dahin können sich die Marketing-Experten bei Bayer in Leverkusen schon mal eine deutsche Übersetzung für die Sunions ausdenken. Sonnenzwiebel zum Beispiel, das klingt jedenfalls poetischer als tränenfreie Zwiebel.
So viel von Martin Ganselmeier aus Washington. Und das war es für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.